aus dem zweiten Teil der Bibel, nämlich aus dem Neuen Testament, aus der Offenbarung. Offenbarung macht einigen Leuten Angst. Viele sagen eigentlich, die Offenbarung verstehe ich nicht. Es ist ein Buch mit 7 Siegeln. Die Offenbarung ist ein Trostbuch. Und so kannst du das heute Morgen auch lesen, was ich vorlesen werde aus der Offenbarung. Und so kannst du die Offenbarung sowieso lesen. Die Offenbarung ist ein Trostbuch für verfolgte Christen, für Menschen, die in Schwierigkeiten geraten sind, weil sie Jesus nachfolgen. In der Offenbarung geht es gar nicht darum, in erster Linie, was alles kommen wird und was alles Furchtbares kommen wird, sondern es geht darum, wer kommt und wer auf dem Thron sitzt. Nämlich Jesus kommt wieder und Jesus sitzt auf dem Thron. Und darum geht es in der Offenbarung. Also keine Bange, lies ruhig mal die Offenbarung, die soll ja nicht Angst machen. Aber wir sind lediglich mit diesem einen Satz dran. Offenbarung 1, Vers 17b und 18. Da sagt Jesus: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich bin, ich weiß gar nicht, ob ihr das noch kennt, wer bin ich? Heiteres Beruferaten mit Robert Lemke, kennt ihr das noch? War es, glaube ich, so in den 80er Jahre. Ich weiß nicht, ob im ersten oder im zweiten, gab sowieso nur 3 Programme. Jedenfalls war das so ein nettes Beruferaten im deutschen Fernsehen. Es kam jemand auf die Bühne, da saßen schon die Experten mit Robert Lemke an einem Tisch und derjenige ging an die Tafel, unterschrieb, setzte sich hin, machte eine Bewegung. Die Bewegung sollte zeigen, wer, was er ist, welchen Beruf er ausübt. Dann setzte er oder sie sich hin und dann durften die Experten raten und für jede falsche Antwort gab es sage und schreibe 5 D-Mark. Für 5 D-Mark würde heute kein Mensch mehr ins Fernsehen gehen. 5 D-Mark, 50 D-Mark konnte man gewinnen. War schon enorm. Aber jedenfalls war nett, einfach herauszukriegen, wer denn diese Leute da sind. Wer bin ich? Das ist eine total interessante Frage. Wer bin ich? Und das ist auch eine Frage, die wir gut beantworten sollten für unser Leben. Wer bin ich denn? Wir sehen uns in einem ganz bestimmten Licht. Wir denken gut über uns oder wir denken schlecht über uns. Und wir sind total selbstsicher oder ganz unsicher. Und es gibt Leute, die bleiben lieber im Hintergrund oder die hüpfen immer auf der Bühne rum. Und wenn diese Menschen in den Raum kommen, dann ist der Raum irgendwie voll und für den Abend ist für die Unterhaltung gesorgt. Man muss sich nicht Gedanken machen, was passiert als Nächstes. Sehr eigenartig. Wir sind sehr unterschiedlich, aber wir müssen jeder eine Antwort finden darauf, wer ich bin. Wir haben jeder von uns eine Antwort auf diese Frage, wer bin ich? Wie würdest du das auf deinem Platz für dich beantworten? Nur für dich, keine Meldungen, bloß nicht, sondern für dich ganz persönlich. Ich bin. Wie würdest du den Satz weiter sagen? Ich bin. Ganz ehrlich, so wie du dich siehst. Ich bin. Wie würdest du fortfahren? Also ich bin 60 Jahre alt, das ist kein Geheimnis. Wir sind 40 Jahre verheiratet. Ich habe ganz jung geheiratet, bereue keinen Tag und bin seit Ewigkeiten Pastor in der Christusgemeinde. Wir haben 2 Kinder, Maren und Gideon, haben seit neuestem eine Schwiegertochter, Lia. Das ist aber doch nicht alles, was ich bin. Ich gebe aber nicht überall alles preis. Das tut man nicht. Sondern das ist doch ein Unterschied, ob ich beim Arzt bin, ich bin und dann erzähle ich, was dann relevant ist bei dem Arzt. Ich erzähle auch bei meinen Kindern wieder ein bisschen was anderes. Da bin ich der Vater und das verändert das wieder, was ich da so preisgebe. Sollte ich zum Friseur gehen, das mache ich, glaube ich, schon seit 30 Jahren nicht mehr, weil es sich nicht lohnt und Annette schneidet mir die Haare und ich gebe dafür nicht so viel Geld aus. Da würdet ihr und ich wieder ein bisschen was anderes erzählen, wer wir so sind. Und wenn ich Enkelkinder habe, ihr habt zum Teil Enkelkinder, da sieht das nochmal ganz anders aus, was man so von sich erzählt und wie man da sich auch sieht. Da bist du Oma und da bist du Opa oder du bist Mutter, du bist Tante, du bist Kollegin, du bist Chefin, du bist Mitarbeiter oder weiß nicht, ich bin. Gut, wenn wir wissen, wer wir sind. Wer wir sind. Und das wissen wir nicht von Anfang an, das wird uns gesagt und das wird uns gezeigt. Die ersten, die uns das sagen, sind Mama und Papa. Die haben jeder von uns gehabt und jeder von uns hat mit Menschen, die diese Elternrolle mehr oder weniger gut ausgefüllt haben, auch gelebt. Und diese Menschen, Mutter und Vater, Mama und Papa, Mutter und Vater, ich weiß nicht, wie du zu ihnen gesagt hast, die haben dir gezeigt, dass sie dich lieben, dass du gewollt bist, dass du vielleicht das Traumbaby bist. Und irgendwann haben sie dir ihre Pläne so offenbart, was sie so mit dir vorhaben. Bestenfalls. Vielleicht hast du aber auch Eltern gehabt, die haben dir ganz was anderes gezeigt. Die haben dir gezeigt, nee, eigentlich wollten sie dich nicht haben. Oder du bist viel zu früh gekommen. Oder du solltest eigentlich ein Junge werden. Haben dir vielleicht gezeigt, dass sie total unzufrieden sind mit dir. Und vielleicht war für dich irgendwie gar keine Liebe da. Keine Liebe übrig. Und auch das hat etwas mit dir gemacht. Und das trägst du mit dir herum bis zum heutigen Tag auf deinem Platz, wo du jetzt bist. Das hat was mit dir gemacht, was dir zu Hause widerfahren ist, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, wenn du welche hattest. Das hat was mit dir gemacht. Dann kam die weitere Familie, deine Großeltern, dann kamen Freunde, dann kamen Lehrer, dann kamen Ausbilder, dann kamen Mitarbeiter, dann kam dein Chef und dann kam Gemeinde und dann kam Hauskreis und so die Menschen, die um dich herum sind und die machen auch was mit dir. Die zeigen dir und da liest du irgendwie auch ab, wer du bist. Und vielleicht verwirrt dich das Ganze auch, was Menschen dir zeigen und wie du dich selber siehst. Vielleicht weißt du auch nicht genau, wer du tatsächlich bist. Menschen, die von sich sagen, ich bin, zeigen uns, wer sie sind. Ich bin dein Vater, ich bin dein Onkel, ich bin dein Opa, ich bin dein Chef. Vielleicht der Erste. Und dann warst du zu Hause der Kronsohn. Mein Bruder war der Kronsohn. Das dritte Kind, aber mein Bruder war der Kronsohn und ich war der vierte Sohn. Nämlich die Zugabe. Habe ich schon mal an manchen Stellen erzählt, dass ich die Zugabe bin. Also ich habe einen Zwillingsbruder, der ist 12 Minuten älter als ich. Und in 61 bin ich geboren. Da gab es keinen Ultraschall und nichts. Meine Mutter war ein bisschen mächtig schwanger, kann passieren. Aber es wusste kein Mensch, dass Zwillinge geboren werden. Und meine Eltern hatten für den vierten leider keinen Namen. Und ich habe ja einen schönen gekriegt, Christian. Aber erstmal war riesige Freude, aber auch eine riesige Überraschung. Und ich bin 20 Jahre bei meinen Eltern als Zugabe durchgegangen. Und das ist gut. Also ich war nicht der Kronsohn, war nicht schlimm, aber ich war die Zugabe. Und Zugabe ist ehrlich gut, ein Geschenk, ein Geschenk. Sehr überraschend, aber eine Zugabe. Ich weiß nicht, was bei dir hängen geblieben ist von deiner Zeit, bei deinen Eltern, bei deiner Arbeit, in der Schule, was auch immer. Also, die Menschen, die von sich sagen, ich bin, die zeigen uns, wer wir sind. Und du kannst dich fühlen wie so eine Zugabe oder für die Lieblingstochter oder wie auch immer, oder du kannst dich fühlen wie der Letzte und die Letzte, nicht gewollt, irgendwie der Schuhabtreter. Und das kann mit ganz viel Pech sich durchtragen bis heute. Und jetzt sitzen wir im Gottesdienst. Und jetzt haben wir mit Gott zu tun. Nicht nur im Gottesdienst, aber auf jeden Fall hier. Und wo kommt denn nun Gott davor? Und Gott hat unbedingt etwas dazu zu sagen, wer wir sind. Wer wir sind. Und da kommen wir wieder zu unserem Text aus der Offenbarung. Gar kein Fürchtetext, sondern so ein richtig guter Text, der dich trösten soll und der dir sagen soll, wer du bist und wer Jesus ist. Also, da steht, Jesus sagt von sich, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist so ein Ich-Bin-Wort. Die gibt es natürlich im Johannesevangelium, aber dieses Ich-Bin-Wort gibt es auch hier sehr schön in der Offenbarung des Johannes. Da offenbart sich, zeigt sich also Jesus als der Auferstandene. Seine Kreuzigung liegt ja hinter ihm. Die Offenbarung ist irgendwo in den 90er Jahren geschrieben, also 90 nach Jesus. Die Kreuzigung ist schon tatsächlich 60 Jahre her. Jesus ist also seit 60 Jahren auferstanden, jetzt ist er schon 2000 Jahre her. Und Jesus sagt diesem alten Johannes, der ist nämlich auch schon über 90, ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Also ein Ich-Bin-Wort. Und das sagt etwas aus, wer ist denn Jesus? Und das sagt etwas über unser Leben aus, wer wir tatsächlich sind in Gottes Augen. Denn es zählt, wer wir sind in Gottes Augen. Und das soll uns um Himmels Willen prägen. Prägen, wer wir sind in Gottes Augen. Also fangen wir mal mit Jesus an. Wer ist denn eigentlich Jesus? Total interessant, dass Jesus über sich selbst spricht. Interessant ist auch, was andere Leute von Jesus halten. Aber interessant ist doch das, was Jesus von sich selber sagt. Und er sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Also Jesus ist der Erste, das heißt, er ist der eine, der schon immer vor uns da ist. Das bedeutet, bevor du geboren worden bist, weil dieser Jesus, der Retter und der Erlöser, schon da. Vor Anbeginn dieser Welt, wer soll das verstehen, war Jesus schon da. War Jesus schon da in Gottes Ewigkeit. Er ist schon immer da, schon immer da. Er ist völlig unabhängig von Umständen, völlig unabhängig davon, wie Menschen ihm begegnen. Er ist immer schon da, immer. Jesus ist der Erste, von Anbeginn der Schöpfung war er da und auch jetzt, unbedingt, jetzt ist er hier und weil er jetzt hier ist, ist er auch morgen da in deiner Situation. Also er sagt, er ist der Erste und das bedeutet, er ist der Erste und nicht ich und auch nicht wir. Das kann uns davor befreien, immer der Erste sein zu müssen. Es gibt Leute, die sind pausenlos im Wettstreit mit sich selbst. Immer sich selbst überbieten. Immer noch besser werden. Immer ganz vorne stehen. Immer da sein. Immer Leistung zu bringen. Immer die Ersten sein zu müssen, der Erste sein zu müssen und weniger ist zu wenig. Und Jesus sagt dir heute Morgen, du, er ist der Erste. Du brauchst diesen Platz nicht zu belegen, damit du dich wohlfühlst, damit du Anerkennung spürst, damit du mit dir selber zurechtkommst. Dieser Platz ist besetzt. Du musst nicht der Erste sein. Du musst nicht kämpfen um Anerkennung. Der Erste ist Jesus. Und Jesus gibt dir Anerkennung. Und Jesus heilt deine Persönlichkeit. Der Erste ist er. Unbedingt. Er ist der Erste. Nicht ich und nicht wir. Was haben wir davon? Das habe ich schon gesagt. Das nimmt uns die Last und das entlastet uns. Er ist nämlich der Erste. Und das heißt dann aber auch, dass er vor mir da ist. Er ist immer schon vor mir da. Wenn du eine schwierige Situation hast beim Arzt, beim Therapeuten, wenn du in einem Bewerbungsgespräch bist, er ist immer schon da. Wenn du nicht weißt, wie es nach deiner Arbeit weitergeht, wenn du nicht weißt, wie dein Leben sich in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren entwickeln wird, er ist immer der Erste. Er ist immer da, immer unbedingt. Nicht, weil irgendjemand dir das versucht einzureden, sondern weil er das sagt. Der Herr, der Erlöser, der Schöpfer dieser Welt sagt, du musst das unbedingt hören in der Klemme, in der du steckst. Jesus sagt dir, er ist der Erste, er ist immer schon da. Und der Platz des Ersten ist Gott sei Dank belegt. Aber wenn er der Erste ist und dir weht der Wind ins Gesicht, du hast Gegenwind und du weißt gar nicht, wie du in der Situation überhaupt bestehen kannst, dann ist er derjenige, der der Erste ist und er steht vor dir. Er steht vor dir und schützt dich in diesem Gegenwind, in dem du stehst, schützt dich in der Situation, in der du dich nicht gewachsen fühlst. Er ist der Erste, er ist immer schon da, er ist nämlich der Erste, aber er ist auch interessanterweise der Letzte. Wenn du Angst hast, dass irgendwas dahinter dir immer noch kommt, dass es ja schlimmer wird als noch, es schon war. Jesus ist der Letzte und er schließt den Gang hinter dir ab. Er schützt dich vor dir, den Weg vor dir, wenn du nicht weißt, wo es hingeht. Er ist der Erste. Und er schützt dich auch hinter dir. Er ist der Letzte. Wenn du Angst hast, dass dich deine Geschichte einholt, dass dich deine Krankheit einholt, dass dich deine Ehe einholt, dass dich deine Geheimnisse einholen, er ist der Letzte. Solltest du dich als der Letzte fühlen oder als die Letzte fühlen, auf die man gerade noch gewartet hat, nämlich tatsächlich gar nicht, dieser Satz, dieser Platz ist auch schon belegt durch Jesus. Er ist zum Letzten geworden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Betet, schreit, klagt. Jesus am Kreuz. Jesus ist zum Fußabtreter geworden. Dieser Platz des Fußabtreters ist belegt. Hast du es verstanden? Der Platz des Fußabtreters ist belegt. Der ist Jesus. Der ist Jesus. Er ist hinter dir und er ist vor dir. Er ist der Letzte. Nicht wir. Nie. Nie. Was haben wir denn davon? Das heißt, Jesus schließt den Lauf ab. Hinter uns. Wir müssen uns nicht fürchten vor dem, was hinter uns ist. Wir müssen uns nicht fürchten vor dem, was vor uns kommt. Wir müssen uns aber auch nicht davor fürchten, dass unser Lauf ja irgendwann mal beendet ist. Jetzt sagst du, meine Güte, bin ja nicht mal 20. Oder du sagst, meine Güte, bin ja gerade mal 60. Keine Ahnung, wie alt ihr seid. Ende 50, Mitte 40, Anfang 50. Wir brauchen das nicht zu fürchten. Wir brauchen den letzten Tag nicht zu fürchten. Jesus schließt unseren Lauf ab. Er kennt den Anfang unseres Lebens und er kennt das Enddatum unseres Lebens auf dieser Erde. Aber er ist der Ewige und er schenkt uns ewiges Leben. über unseren Tod hinaus. Er ist der Erste und er ist der Letzte und er ist der Lebendige. Er ist der Lebendige, er ist auferstanden und er lebt. Und Paulus sagt, weil er auferstanden ist, werden wir auch leben. Und weil er mit neuem Leben lebt, können wir auch neues Leben leben. Das heißt, wir können unser altes Leben, das haben wir heute Morgen vorhin in der Taufe gefeiert, das alte Leben können wir getrost bei Jesus lassen. Mit all dem, was schräg gelaufen ist, mit allen Entscheidungen, die wir heute bedauern. Dieses Leben vertrauen wir Jesus an und er schenkt uns neues Leben. Das heißt, er macht aus den Trümmern, aus den Scherben unseres Lebens Neues. Und das bedeutet, du musst nicht pausenlos auf die Scherben schauen, sondern auf den schauen, dich auf den konzentrieren, der sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich mache etwas Neues aus dir. Jesus ist der eine, der da ist. Und Jesus ist der eine, auf den tatsächlich Verlass ist. Jesus ist der eine, der wirklich immer da ist. Jesus ist der eine, der uns nicht verlässt, niemals. Und Jesus ist derjenige, der auch dann nicht von uns geht, wenn wir abtreten von der Bühne des Lebens. Wir sind jetzt in seiner Hand und wir werden niemals, nie aus seiner Hand fallen. Mit Jesus stehen wir nie wieder alleine da, nie mehr. Den Satz, ich bin ganz alleine, kannst du getrost vergessen. Wir stehen nie wieder alleine da. Mit Jesus sind wir nie verlassen. Du brauchst nicht zu sagen, ich bin von allen guten Geistern verlassen. Gott verlässt dich nicht. Warum sollte er dich verlassen? Warum? Warum? Jesus sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus ist die Schlüsselperson. Jesus entscheidet über unsere Zukunft. Die wirklich krasse Entscheidung unseres Lebens, die trifft Jesus. Und Jesus hat gesagt, er will dich unbedingt bei sich haben, bis in alle Ewigkeit. Jesus streckt dir seine Hand entgegen und sagt, und jetzt streck mir deine Hand entgegen und ich lasse dich nie wieder los. Was wäre wohl die typische Handbewegung von Jesus bei Robert Lemkes heiteren Beruferaten? Wie hätte er wohl unterschrieben und welche Handbewegung hätte er gemacht? Er hätte vielleicht so gemacht und er holt uns alle hinein und er hätte uns seine Hände gezeigt mit den Nägeln malen. Und die bedeuten, ich bin für dich. Und du brauchst niemals diese Hände fürchten. Niemals. Sie werden lieben. Gott für uns. Gott wird tatsächlich Mensch. Gott kommt tatsächlich herab zu uns. In die Niederungen unseres Alltags, in die Niederungen unserer Gedankenwelt, in die Niederungen unseres zerschlagenen Selbstwertgefühles, in die Niederungen, da wir vielleicht gerade jetzt festsitzen. Wer bin ich? Wer bist du? Wie liebenswert müssen wir sein, dass Jesus sich kreuzigen lässt? Und unsere Schuld und die Sünde der ganzen Welt auf sich nimmt. Wie wertvoll müssen wir sein? Wie sehr muss Jesus uns lieben, achten und wertschätzen? Wie wichtig müssen wir sein, dass Gott den Weg zu uns findet? Jesus. Und er findet den Weg immer zu uns. Selbst wenn wir gar keine Ahnung haben, wo wir eigentlich stehen. Und wer wir eigentlich sind Und wenn wir uns so verlaufen haben und so im Sumpf stecken, findet Jesus unbedingt uns. Also, was ist unser Job heute? Machen wir uns fest bei Jesus und dann wissen wir, wer wir sind. Wer sind wir denn? Wir sind Gottes geliebte Tochter. Ich nicht, aber du. Oder Gottes geliebter Sohn. Und Jesus kann tatsächlich sagen, ich habe Freude an dir. Ich freue mich über dich. Ich weiß nicht, ob du das zulassen kannst, dass Jesus dir das sagt. Ich freue mich über dich. Ich freue mich, dass du mein geliebter Sohn bist. Ich freue mich, dass du meine geliebte Tochter bist. An dieser Liebe von Gott wird unsere Seele gesund, dauerhaft gesund. Und dann kann ich sagen, wer ich bin. Ich gehöre Gott. Ich bin sein. Ich bin sein Eigentum. Und dann kann sich deine Persönlichkeit so gut entwickeln. So gut entwickeln. Und Jesus möchte, dass du und ich in diesem Prozess sind, dass seine Liebe uns immer mehr umgestaltet. Immer mehr. Immer mehr. Ich möchte gerne mit uns beten.